weiß ich noch, ich habe dann immer so eine Regel gehabt, wenn ich 7-mal rausgeworfen wurde am Tag, habe ich auch gehört. Einfach, das war dann irgendwann zu viel.
Als Selbstschutz?
Ja, weil einfach natürlich dann irgendwann denkst du, okay, was mal, also irgendwann fängst du ja selber an, dir rumzuzweifeln, dann guckst dich an und denkst dir, okay, meine Frau hat einen anständigen Job bei BMW und ich verkaufe Ölbilder aus dem VW Golf raus.
Jede Stelle kann in Teilzeit ausgeübt werden. Jede. Auch jede Führungsstelle ist mir total wichtig, weil ich finde, was immer noch nach wie vor am schwierigsten ist, ist, wenn ich Mutter bin und ich war ein Jahr raus, dass ich dann eine attraktive Stelle gemäß meiner Qualifikation wiederfinde und nicht irgendwo gefühlt in eine Sachbearbeitungsstelle zurückkehren muss. Und deswegen habe ich ganz von Anfang an, das ist jetzt schon 10 Jahre her, gesagt, jede Stelle gibt es bei uns auch in Teilzeit, weil ich will, dass auch attraktive Stellen frei sind für zum Beispiel Teilzeiteltern. Ja, können Mütter oder Väter sein.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wenn ich sage hier, habe ich schon wieder geschummelt, weil wir sind gar nicht hier in Wiesbaden, ihr wisst schon, in meinem kleinen schnuckeligen Audiosalon, sondern ich bin auf Reisen. Und zwar in München. Die Sonne strahlt, bajuwarisch. Und mir gegenüber sitzen auch zwei strahlende Gesichter. Und sie haben allen Grund dafür, denn sie sind erfolgreich, kann man sagen. Sie haben ein Unternehmen gegründet, zumindest der eine Teil davon. Sie führen es beide gemeinsam und es gehört ihnen auch. Und wir haben schon ein bisschen gerungen, wie wir das denn jetzt am besten nennen, ohne in irgendwelche, ihr wisst schon, LinkedIn-Beschreibungen abzutauchen. Aber ich glaube, wir haben es ziemlich gut eingepackt. Es ist Anna und René Ruland. Sie stehen im Unternehmen myposter.de vor, dass sie, wie gesagt, René gegründet hat zusammen mit seinem Bruder und inzwischen auch in der Geschäftsführung Anna mit an Bord. Und wir werden uns heute mal der Frage zuwenden, wie schaffen wir es zwischen People und Performance gut zu steuern in, sagen wir wie es ist, nicht gerade einfachen Zeiten. Das interessiert mich wirklich und vor allen Dingen, wie die beiden es auch hinbekommen, eine gute Balance hinzulegen zwischen dem Paar, das ein Unternehmen führt und dem Paar, das eine nicht gerade kleine Familie führt. Aber jetzt sage ich erstmal Tür auf, ihr wisst schon. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ich bei euch sein darf, liebe Anna, lieber René.
Sehr Hi. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Schön, dass wir hier sein dürfen.
Ich habe eine Frage, die kriegt jeder gestellt, so auch ihr. Und die ist bei euch vielleicht besonders spannend. Ich müsste fast einen erstmal aus dem Raum schicken. Und die Frage lautet nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet, liebe Anna?
Ich bin gut in den Tag gestartet. Ich habe gut geschlafen. Ich hatte laut meiner Uhr einen hohen Anteil Tiefschlaf. Entsprechend
Sleep Score.
Gut ausgeruht, guter Sleep Score, knapp 90.
Wow.
Was ehrlicherweise auch mein Durchschnitt ist. Und was einer meiner geheimen Superpowers ist, ist guter Schlaf, erholsamer Schlaf. Und ich bin gut in den Tag gestartet. Ich hatte schon eine Besprechung hier davor und die war auch sehr motivierend, sehr erfolgreich. Insofern bin ich eigentlich, bin sehr elanvoll heute hier.
Cool. Und wie gesagt, also knapp 300 Folgen haben wir auf der Uhr. Jedes Mal die Frage, wie bist du in den Tag gestartet? Und es gibt einige Menschen, die enormes veranstalten in den frühen Morgenstunden, um gut in den Tag zu starten. Und ich hätte gern mal dein Geheimrezept, wie du es schaffst, auf eine 90 zu kommen. Also fängt das mit dem Morgen an, fängt das mit dem Abend an? Tust du aktiv was dafür, dass du so einen tollen Schlaf hast? Weil Power, das kann ich mir total vorstellen. Die braucht ihr, die brauchst du. Und wie kriegst du das hin?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich eine bunte Mischung aus allem und da sind keine neuen Weisheiten dabei. Ich versuche, sie relativ diszipliniert zu beherzigen. Also die Ernährung, den Sport. Ich mache viel Sport, mindestens 3-mal die Woche, manchmal 4-mal schaffe ich. Und ich versuche, abends ja nochmal halbwegs runterzukommen und nicht zu viel Action zu haben, kurz vorm Schlafen gehen. Und ich habe auch ganz viel Glück. Ich kann einfach gut schlafen. Ich kann mich gut entspannen und ich bin wahnsinnig gut im Abschalten. Ich kann sozusagen wenn ich gerade noch gearbeitet habe und dann Szenenwechsel habe, dann kann ich total mein Hirn sozusagen Schalter umlegen und dann muss ich nicht mehr über die Arbeit nachdenken. Und ich liege auch nachts nicht wach und grübel. Das kommt mal vor, vielleicht bei Vollmond einmal im Monat, aber super selten. Ich habe auch wahnsinnig viel Glück.
Mhm.
Aber ich versuche schon intensiv daran zu arbeiten, die Ernährung und den Sport im Griff zu haben. Und das, finde ich, hilft schon sehr viel.
Ja.
Und auch einigermaßen diszipliniert ins Bett zu gehen.
Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Und ich glaube, da hören uns jetzt Menschen zu, die sagen, wow, das hätte ich auch gerne. Diese Gabe, ich nenne es jetzt mal Gabe, du sagst, es ist Glück, vielleicht ist es auch Erfolg einer oder das Ergebnis eines Arbeitsprozesses abzuschalten. Glaubst du, dass das eine Vorbedingung ist, um wirklich gut im Unternehmertum unterwegs zu sein? Weil ich meine, euch fliegen ja bestimmt schon manchmal die Geschicke, die wirtschaftlichen Situationen um die Ohren. Und glaubst du, das ist eine wichtige Bedingung, um gut durchs Unternehmersein zu kommen, dass man abschalten kann, dass man das, wie du sagst, so ein bisschen den Hebel umlegen kann und sagen kann, ich lasse jetzt mal das Geschäft außen vor?
Ich würde nicht sagen, dass es eine Bedingung ist für gutes Unternehmertum, weil wenn man die ganze Zeit wach liegt und grübelt und dann auch vielleicht tolle Ideen hat, ist es ja eigentlich genial. Und ich glaube, dass viele herausragende Unternehmer auch so ein Leben haben und eher ganze Nächte wach liegen. Aber es ist eine Bedingung für gesund bleiben. Und krank kann man ein Unternehmen eben auch nicht führen. Insofern, es ist eigentlich weder noch. Ich würde sagen, ich habe gelernt oder geübt auch, zu irgendeinem Moment zu sagen, okay, das kann ich jetzt heute nicht mehr ändern oder damit bin ich jetzt erstmal für heute zufrieden. Ich habe jetzt heute echt viel geschafft. Ich habe jetzt 10 Stunden gearbeitet, ich habe mich noch um meine Familie gekümmert, ich habe noch Sport gemacht und jetzt ist okay für heute. Und jetzt darf ich beruhigt schlafen gehen und dann kann ich morgen weiter ehrgeizig Vollgas geben. Ich glaube, so dieses für sich zu sagen, das ist jetzt erstmal zu dem Stand für heute okay. Das ist wahrscheinlich das, was ich versuche.
Ja, das ist doch schon mal eine sehr schöne Visitenkarte, die du hier gelassen hast. So, und jetzt kommt die Realität. Jetzt wird René gleich sagen, totaler Käse, wie oft liegt sie da und kann ich schlafen und wälz. Aber erstmal frage ich dich, René, wie bist du denn in den Tag gestartet? Ähnlich, bist du ähnlich gesegnet mit diesem?
Nee, ich bin nicht so gesegnet wie meine Frau. Ich bin aber trotzdem ganz gut gestartet. Ich war, normal bin ich so einmal in der Nacht wach, manchmal zweimal. Heute war es nur einmal und dann bin ich trotzdem gut reingestartet. Dann habe ich unsere zwei kleinen Jungs in die Grundschule gefahren. Das mache ich auch oft als Routine und dann war ich um 8 im Büro und dann habe ich auch schon ein paar Meetings gehabt, bin eigentlich gut reingestartet.
Mhm. Bist du so ein Morgensportmensch oder?
Ja, habe ich also früher super viel gemacht. Im Moment mache ich das nicht mehr. Ich habe mich eigentlich gewundert, warum nicht. Eigentlich schon, ja. Früher habe ich schon total gerne so von 6 bis 6:30 Sport gemacht oder 6:45, bis die Jungs aufstehen müssen.
Wer ist zuerst wach, du, René oder Anna?
Nee, ich bin zuerst wach. Ich ist super selten, dass ich bis 6:40 schlafen kann. Das ist schon selten.
Ein Early Bird.
Ja.
Ja. Gehen wir mal rein in das Unternehmen MyPoster, was ja gar nicht als MyPoster anfing. René, ich schaue jetzt mal ein bisschen zu dir, weil in den Anfängen, Anna, warst du ja noch nicht aktiv mit integriert. Ja? Ihr wart aber damals schon ein Paar, oder?
Ja, wir waren schon ein paar. Das hat, genau, und die MyPoster gibt's erst seit 2010 gegründet, live gegangen 2011, im November, 3. November. Genau, davor hatte ich habe nie irgendwo gearbeitet. Das ist wahrscheinlich auch.
Du warst nie angestellt im
klassischen Sinn. Ich war nie irgendwo angestellt, nee.
Kam dir das nie in Sinn?
Nee.
Gar nicht?
Nee. Ich fand Unternehmertum schon ziemlich gut, schon von Anfang an, schon nach der Uni. Und so habe ich dann ganz früher angefangen, auch mit tatsächlich Bildern. Und ich habe dann Bilder importiert aus Asien, habe die dann rübergeholt, containerweise, und habe die dann aus dem Auto raus verkauft. Und so ist das eigentlich entstanden.
Ja, und da bleiben wir mal ein bisschen bei der Geschichte. Ich weiß, du hast dir schon das eine ums andere Mal erzählt, aber ich glaube auch für die Hörerinnen und Hörer von Good Work ist das ganz spannend. Also Bilder aus Asien, da muss man ja erstmal auf die Idee kommen. Also wir reden vom Jahr 2008 oder wann war das?
2006 ungefähr, ja.
Du hast dich damals sehr für Kunst interessiert?
Nee,
oder
gar nicht. Es war einfach
für Geld verdienen
und es war eine super gute Marge. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe nichts mit der Kunst zu tun. Heute mag ich Kunst, aber ich hatte damals auf jeden Fall nichts mit der Kunst zu tun, sondern es war einfach ein Artikel, den man sehr günstig in Asien einkaufen konnte. Damals ungefähr 90 Dollar Cent. Und da dachte ich mir, boah, wenn ich das gut verkaufe, habe ich ja richtig.
Also wir reden von gemalten Bildern.
Handgemalte Ölbilder habe ich, genau.
Ja, unfassbar.
Die habe ich eingekauft für 90 Dollar Cent in verschiedenen Größen. Kann auch mal 1,50 Dollar gekostet haben oder 50 Cent, je nachdem, wie groß das Ding halt war und vor allem wie kompliziert es war. Ob du jetzt, weiß ich nicht, eine Toskana Sonnenuntergang nachmalen lassen hast oder einen Chagall nachmalen lassen hast, war es halt ein bisschen teurer oder billiger. Und so, den habe ich dann importiert. Und dann habe ich das zu Hause verkauft, in Deutschland zu verkaufen.
Ich habe die Geschichte schon mal, ich glaube, bei im OMR-Podcast gehört und habe mir gedacht, hattet ihr damals nicht irgendwie auch Sorge, dass irgendwie wegen Kunstfälschung oder sowas jemand um die Ecke kommt? Weil ich glaube, die waren ja zum Teil wirklich richtig, richtig gut.
Ja, die waren richtig, richtig gut, ja. Nee, hatte ich nie Sorge. Aber ich habe generell keine Sorge. Das habe ich generell nicht.
Also sagt dir der Begriff naives Unternehmertum?
Ja, das ist ja. Aber ich glaube, ohne Naivität entsteht auch nichts Großes. Ich glaube, wenn man dazu viel nachdenkt, dann wird es nichts.
Not
einfach
overthinking.
Machen. Ja.
Wie wahnsinnig erfolgreich war diese Idee? Weil von der Marge her ist es ja erstmal beeindruckend.
Das war schon erfolgreich, würde ich heute sagen. Also es war aus, sagen wir mal, liquiditätstechnisch nicht erfolgreich. Sind wir natürlich oft fast kaputt gegangen. Aber aus einer reinen Marge war das schon erfolgreich. Mein großer Bruder Marc und ich, also ich habe dann schon verkauft in einem Jahr fast so 1,5 Millionen Euro Umsatz aus meinem Auto raus.
Aus deinem Auto raus? Also wie müssen wir uns das vorstellen?
Schwarzer VW Golf 4. Beste Karre, die ich je hatte.
Heckklappe auf und ja. Leute, wollt ihr was? Seid ihr auf Straßenmärkte gegangen?
Ja, ich bin überall hingegangen. Ich bin Kaltakquise gemacht. Ich bin in Möbelhäuser reingelaufen, in Galerien reingelaufen. Ich habe überall Bilder verkauft,
wollt
wo ich Bilder
Set
verkaufen
haben?
Konnte. Ja.
Wie früher Sesamstraße. Am Straßen.
Ja, ich habe unterm Arm rein. Ab und zu wurde ich rausgeworfen.
Wow.
Dann bin ich ins nächste rein. Wirklich richtig Kaltakquise-Sales.
War das irgendwie so eine Challenge mit dir? Oder hast du gesagt,
ich mache jetzt mal
nicht Eisbaden, sondern ich gehe jetzt mal hier mal.
Ja, ich habe das weiß ich noch. Ich habe dann immer so eine Regel gehabt, wenn ich 7-mal rausgeworfen wurde am Tag, habe ich aufgehört. Einfach, das war dann irgendwann zu viel.
Als Selbstschutz?
Ja, weil einfach natürlich dann irgendwann denkst du, okay, was mal, also irgendwann fängst du ja selber an, dir rumzuzweifeln und guckst dich an und denkst dir, okay, meine Frau hat einen anständigen Job bei BMW und ich verkaufe Ölbilder aus dem VW Golf raus. Mhm. Also ist natürlich schon noch irgendwo
erstmal, grenzwertig. Ich meine, die Geschichte erzählt sich hinterher immer wunderschön.
Ja, genau.
Ja? Also bist du wahrscheinlich der Partybrüller. Aber in dem speziellen Moment, ja, ich meine, können wir ja gleich nochmal Anna befragen, wie du das auch erlebt hast, die Phase, oder wie du auch ihn erlebt hast, René erlebt hast. Was war das? Ging es dir wirklich jetzt mal ganz platt gesagt darum, Geld zu verdienen, unternehmerischen Erfolg, oder war das für dich wie so ein Sport, Wettkampf?
Ja, tatsächlich
oder?
Unternehmerischer Erfolg, und mir war immer klar, dass ich mein Leben lang nicht Bilder verkaufe. Ich glaube, Unternehmertum ist doch, ganz viele Leute, gerade Startups starten und du endest 5, 6, 7 Jahre eigentlich total woanders, als du am Anfang denkst, wo du rauskommst. Und so war das bei mir auch. Für mich war es dann so, okay, da habe ich was, das verdient ein bisschen Geld. Das ist unternehmerisch, mir hat Sales Spaß gemacht. Ich kann gar nicht sagen, dass ich das, also mir macht weiterhin Sales heute Spaß. Ich finde das nicht so schlimm. Und dann wusste ich schon immer, oder irgendwie habe ich mir gedacht, naja, das wird sich schon irgendwie seinen Weg finden.
Mhm.
Irgendwie wird es einen Weg finden, um Unternehmen zu bauen. Dass ich das nicht mein Leben lang mache, war klar.
Was hast du aus dieser Zeit, aus der VW Golf 4, Heckklappe auf, Bilderverkauf, gelernt, was du im Prinzip heute noch ganz gut verwenden kannst als Ressource? Ich meine, das ist ja schon eine sehr basale Erfahrung.
Ja, ich glaube, als Ressource ist auf jeden Fall Hartnäckigkeit und Resilienz in diesem, was man, aber vor allem hat es mich gelehrt, dass das, was man erreichen will, kann man erreichen, wenn man wirklich gewillt ist, die Einbußen auch zu nehmen.
Mhm.
Also es hört sich immer komisch an, wenn man sagt, jeder kann das erreichen, was er will, aber ich zum gewissen Grad glaube ich da tatsächlich dran. Ich glaube, dass ganz viele unterwegs nicht gewillt sind, den Pain zu nehmen und nicht gewillt sind, wirklich durch harte Zeiten zu gehen und biegen dann einfach ab. Und ich glaube, weil da so viele Entscheidungen sind, sei es jetzt Freunde treffen, sei es mit Freunden weniger machen, sei es einfach all das, kein Geld haben, kein Geld verdienen, keine eigene Wohnung haben, sich keinen Urlaub, egal, einfach all diese Themen, die sozusagen mitkommen mit diesem steinigen Weg, wenn man gewillt ist, immer die Entscheidung zu treffen, ich ziehe das durch, ich mache das, dass man es am Ende dann die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass man es auch erreicht. Und ich glaube, die Hartnäckigkeit und dieses Mindset, das habe ich mitgenommen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es immer gut ist, weil es geht natürlich auch auf die Gesundheit, es geht auf alles.
Mhm.
Aber ich glaube sozusagen, man muss sich immer bewusst sein, das sage ich meinen Kindern auch immer, wenn mein Kind, sagt man, hat früher mal gesagt, der will Profifußballer werden, habe ich gesagt, ja, das schaffst du auf jeden Fall, das schaffst du aber nicht, wenn du sonntags hier sitzt.
Mhm.
So, weil da gibt es 10 andere Kinder oder 1000 da draußen, die sind auf jeden Fall hungriger als du. Die trainieren von morgens bis abends, ob es regnet, schneit oder was auch immer.
Ja,
geht
ja,
halt nicht.
Ja, das wird ja gern auch mal so ein bisschen verwechselt. Was? Ja. Ich hatte Lilly Radu hier, die Gründerin von V Collective, diese Tasche. Ich weiß nicht, ob euch die was sagt. Und sehr erfolgreich, hat auch Bootstrap dann ein Unternehmen aufgebaut, ist jetzt in den USA. Und die sagte, I don't take no for an answer. Also die ist wirklich auch immer wieder rein. Wieder. Jetzt würde ich gerne mal rüber schwenken. Anna, du kannst es vielleicht nochmal so ein bisschen von der Seitenlinie, weil ich finde immer diese Gründungsmomente, ja, sind wahnsinnig erhellend. Die sagen viel darüber auch aus, auch wenn man auf ein Unternehmen, ihr seid inzwischen ein Unternehmen mit, ich glaube, 400 Mitarbeitenden, ja, also wirklich ein gestandenes Unternehmen. Kommen wir gleich ja auch noch dazu, wie euer aktuelle Geschäftsumfeld, wie das aussieht. Aber da nochmal hinzuschauen, wie jetzt angefangen. Du warst zu der Zeit bei BMW, glaube ich, im Produktentwicklung.
Genau, BMW war mein erster Job nach der Uni. Wir haben uns an der Uni kennengelernt und ich war im Inhouse-Consulting dort, also eine interne Beratungsabteilung im Vertrieb. Und genau, ich habe mir das sozusagen von der Seite aus angeschaut, beziehungsweise habe es auch natürlich live miterlebt, jeden Abend, jeden Morgen und zwischendurch.
Ja, ich würde dich jetzt gerne mal so ein Stück weit persönlich vereinnahmen, weil ich kenne diese Perspektive. Ja, ich bin selbst auch mit einem Unternehmer verheiratet, war ja auch selbst viele Jahre angestellt und hatte da eine andere Brille auf, als ich die jetzt aufhabe und habe dann auch Fragen gestellt, wie man das so macht, wenn man Partner, Partnerin ist. Also welche Fragen hast du René mit an die Hand gegeben oder konntest du das einfach so wertfrei dir anschauen, weil das hat ja dich auch betroffen. Also hat dich das irgendwie... Das ist das krass, so muss es sein. Und die Begeisterung irgendwie nachempfunden oder waren da auch mal Zweifel, dass du sagst, was macht der da?
Ich würde sagen, eine Mischung aus allem. Aber ich glaube, was schon wahnsinnig natürlich in Anführungsstrichen geholfen oder was ein großer, was vielleicht anders ist als bei anderen bei mir, ist, ich bin ja auch extrem unternehmerisch geprägt. Ich bin in einem unternehmerischen Haushalt groß geworden. Mein Vater ist auch Unternehmer. Wir haben ein Familienunternehmen zu Hause in Anführungsstrichen. Das heißt, Unternehmertum ist durchaus auch bei mir im Blut und sonst wäre ich ja jetzt nicht auch hier unternehmerisch tätig. Ich konnte das schon grundsätzlich total nachvollziehen, ja, und ich habe grundsätzlich habe ich das nie in Frage gestellt. Ich habe mich manchmal gefragt, was genau er macht und ob das, was er sich da als Geschäftsmodell überlegt hat, ob das jetzt so rasend viel Sinn macht, ja, und da war ich schon durchaus, habe ich manchmal zu mir gedacht, so, also ob das jetzt die Hochglanzidee ist, weiß ich nicht. Aber ich habe es meiner Erinnerung nach nicht so wirklich geäußert oft, weil ich dachte auch so, also er war so driven und so voller Elan und Power, dass ich auch dachte, das macht jetzt auch keinen Sinn, da jetzt Zweifel reinzustreuen, sondern ich lasse ihn machen. So, ich denke schon, zwischendurch haben wir bestimmt gesprochen und ich habe so von der Seite meinen Tipp oder was heißt ein Tipp oder habe mal so meine Perspektive reingegeben. Das bestimmt, aber ich habe es nie komplett in Frage gestellt und ich konnte seinen unternehmerischen Drang immer total nachvollziehen. Und ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich in ihn verliebt habe damals, weil ich dieses Unternehmerische natürlich auch sehr attraktiv finde und weil es mir auch sehr liegt.
Sehr liegt, der sehr vertraut ist. Du sagst, es ist dir buchstäblich in die Wiege gelegt. Und ich glaube auch da wieder, wenn uns jetzt Menschen zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, finde ich sehr wichtig zu sagen, man kann ja die Idee vielleicht besser oder weniger erfolgreich oder erfolgversprechend finden. Ja, das ist ja legitim. Aber diese grundsätzlichen Zweifel oder das grundsätzliche Vertrauen, besser gesagt, da rein zu haben, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Und wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Wir wollen jetzt nicht wirklich Jahr für Jahr durchgehen. Ihr habt dann, wie man so schön sagt, im Startup-Umfeld pivotiert. Also ihr habt dann MyPoster gegründet. Was ist die Kernidee für Menschen, die MyPoster nicht kennen sollten, was ich mir schwer vorstellen kann? Aber vielleicht bringst du es mal auf den Kern, René. Was ist die Kernidee von MyPoster?
Ja, ich sag da vor allem mal was zu dem Pivot. Das war auch relativ einfach. Wir haben diese Bilder aus dem Auto verkauft und dann gab es unterschiedliche Probleme. Das eine war, dass wir natürlich keinen Cash hatten, weil wir dieses ganze Zeug vorfinanzieren mussten aus Asien. Das andere war, dass wir immer die falschen Bilder auf Lager hatten. Also wenn wir Toskana Sonnenaufgänge gekauft haben, wollten die Leute auf einmal, weiß ich nicht, mehr Monets oder so. Das heißt, das Problem. Und dann haben wir gedacht, naja, wie können wir das lösen? Und dann kam damals auch tatsächlich der Digitaldruck, der ist ja noch gar nicht so alt, dass man wirklich Produktion digital von Bildern machen kann auf Leinwand oder Poster. Und dann haben wir gesagt, naja, komm, wenn wir online gehen und eine Online-Marke machen, lösen wir eigentlich beide diese Probleme. Das eine ist, und da komme ich zu dem Kern, der Kunde bringt bei uns sein Bild mit. Und somit haben wir dieses Bildproblem gelöst, weil was habe ich früher gemacht? Ich habe die natürlich auf Google Bildersuche geklaut und habe die den Chinesen rübergeschickt und habe gesagt, mal
mach
nach,
mal.
Mach mal. Und dann kam das halt per Container. Das heißt, das Problem war online zu lösen, dass wir sozusagen zum einen Cash kriegen und zum anderen der Content vom Kunde kommt. Und so ist es heute bei der MyPost auch noch so. Wir sind sozusagen eine E-Commerce-Plattform, bei dem der Kunde seine Bilder hochlädt und wir haben Konfiguratoren, bei dem der Kunde das auf verschiedenste Produkte konfigurieren kann, sei es Fotobücher, sei es Kalender, sei es aber alle Arten von Wandbildern mit Rahmen, ohne Rahmen oder auch Fotoabzüge. Aber der Kunde im Kern bringt immer
sein Motiv
mit oder seine Bilder, seine Urlaubsbilder.
Wart ihr damit früher am Markt, die Ersten? Weil ich
wir waren nicht die Ersten, wir waren PostXL sozusagen war vor uns damals.
Zewe?
Ja, Zewe war aber nicht in unserem damaligen relevanten
Segment,
weil es nicht so stark E-Commerce-driven war. Es war damals schon sehr über diese Download-Software und viel über den Handel, sondern es war dann schon PostXL damals. Die, ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurden, aber das war so.
So darum, also ihr wart nicht die Erste, aber früh im Markt.
2 Jahre vor uns oder sowas. Wir waren sehr früh im Markt, ja.
Das heißt, es ging sehr schnell um Softwareentwicklung, logischerweise. Also es ist softwaregetrieben.
Total softwaregetrieben.
Das heißt, es braucht ein Geld. Wo kam das her? Also ich habe verstanden, ihr seid bootstrapped.
Genau, das brauchte nicht so wirklich Geld. Ich hatte dann sozusagen 2 Freunde, mit denen wir im Handel hatte ich dann, also dadurch, dass wir dann später in der späteren Phase, wo ich die Ölbilder verkauft habe, viel an den Handel verkauft. Und dann hatte ich 2 Freunde, die mir das gefactored haben, um sozusagen, damit ich sozusagen gefactored ist, die haben mir das Geld vorgegeben. Ich habe da ein paar Prozent abgegeben. Und so habe ich mich dann am Ende dann auch finanziert in dieser ganzen, sagen wir mal, Import-Export-Geschichte. Und die Jungs haben sozusagen mitgeholfen am Anfang dann. Und mehr haben wir dann auch, die haben wir auch, heute sind die nicht mehr drin. Und die haben wir dann, so haben wir das damals hochgezogen. Wir brauchten aber nicht viel, weil wir hatten dann einen Freelancer-Softwareentwickler, der heute noch unser CTO der Gruppe ist, der Max. Und der war Freelancer und ich weiß nicht, ich habe dem dann auch gesagt, wir haben nicht so viel Geld, du kannst maximal einen Tag programmieren. Die andere Zeit hat er damals für den BR gearbeitet. Und als wir dann, so wird es hingestellt, wir hatten im Büro, den ersten Drucker haben wir auch ins Büro gestellt. Wir haben damals die billigste Büro gesucht. Das haben wir auch gefunden in Dachau in der Einsteinstraße damals. Und Produktion hat im Büro begonnen, Softwareentwicklung hat im Büro begonnen. Wir haben dann den ersten Drucker an den Computer gemacht. Es war ein Raum, da saß ich, Max, mein Bruder Marc. Das war's. So, wir brauchten nicht viel Geld.
Ja.
Damals.
Es gab dann schon später eine Phase, wo wir auch immer mal wieder in finanziellen Schwierigkeiten schon waren, weil es trotz allem immer noch auch mal Poster hochzuziehen war, dann hat schon auch viel Marketingkosten gehabt. Und also das war nicht komplett alles aus dem Cashflow. Es gab eben über diese Freunde und auch über Familie gab es schon ein bisschen Anfangsfinanzierung. Das muss man schon also fairerweise dazu sagen. Aber wir reden da jetzt nicht von großen Millionensummen, wir reden eben von Anfangsfinanzierungen. Und dann haben wir natürlich für das weitere Wachstum in der Produktion auch, da haben wir dann die Banken genutzt, ja, also Maschinen zu finanzieren zum Beispiel.
Ja.
Aber genau, der ganze Rest haben wir nicht sonst für das ganze andere Wachstum bis hier und heute haben wir über den eigenen Cashflow finanziert.
Genau, also ich meinte so, ne, am Anfang brauchten wir da nicht viel Geld und dann hatten wir nochmal eine total kritische Phase, die war dann so 2000, als Anna auch reinkam, 12, 13, da wurde es dann nochmal richtig haarig. Also da, es war quasi, wir waren öfter vor der Insolvenz, aber da war es auf jeden Fall so, dass es schon so eine Stunde vorher war. Und da haben wir dann nochmal, da haben wir dann sozusagen auch nochmal Hilfe bekommen aus der Familie, genau.
Was war der Auslöser? Da war einfach eine wirtschaftliche Lage, also war Rückgang der Nachfrage?
Nee,
oder?
Das Problem war vielfältig. Das ist bis heute, geht das, weil wir größer geworden sind. Aber natürlich hatten wir haben ja gleichzeitig auch eine Produktion aufgebaut, als wir die MyPost aufgebaut haben. Wir hatten damals dann sozusagen die MyPost, hatten das Handelsgeschäft aber auch noch, weil wir das nicht auslaufen lassen wollten. Und wir mussten durch das Wachstum von der MyPost immer wieder in Maschinen investieren, damit wir das schaffen. Das heißt, wir hatten eigentlich...
Wir hatten notorischen Cashmangel.
Ja, wir hatten eigentlich immer 2 Baustellen. Wir hatten zum einen die MyPost der Marketing-Baustelle und dann hatten wir aber auch eine Produktionsbaustelle, weil wir sind natürlich auch sehr saisonal getrieben. Das heißt, wir wussten auch, okay, wenn wir jetzt gerade mit 100% wachsen, was damals gering war, die MyPost hat, weiß ich nicht, im ersten Jahr 250.000 Euro Umsatz gemacht. Aber trotzdem wussten wir, okay, wir müssen dann an Weihnachten für 500.000 Euro produzieren. Das können wir mit einem Druck Drucker nicht mehr. Das heißt, wir mussten im Sommer einen zweiten Drucker irgendwie finanzieren und mussten vielleicht auch eine Versandstation finanzieren. Und so hatten wir immer wieder zwei Baustellen an Cash-Problemen, Produktion und Marketing.
Und man muss auch klar sagen, so wenn man ein ganz junges Unternehmen ist, dann kann man von den Banken gar keine Hilfe erwarten.
Ja.
Also ich glaube, wir haben bis 3 Jahre, nachdem ich da war, noch nicht mal von denen eine Kreditkarte für Reisebuchung bekommen.
Ja.
Also noch nicht mal eine Kreditkarte, wo man sagt, da hat man mal 1.000 Euro drauf. Oder kann man da auf die Kreditkarte buchen? Das ist schon krass. Also wenn man sagt, weil wir so ganz bootstrap, man braucht immer irgendeinen Family and Friends oder einen Angel Investor, irgendwer, der so wenigstens ein paar hunderttausend Euro gewillt ist, reinzugeben, weil die Banken sind es auf jeden Fall nicht.
Was eigentlich traurig ist.
Es ist sehr traurig.
Am Ende wäre das sozusagen das, was der Mittelstand bräuchte, das, was finanziert werden müsste eigentlich. Und das ist einfach nicht gegeben. Da versagt unser System komplett.
Ich auch nochmal vielleicht eine kleine persönliche Einlassung. Ich kenne das auch noch, dass mein Mann sagte, dass er schwieriger einen Kredit kriegt, für ein privates Haus jetzt zu finanzieren, als eine Mitarbeiter.
Ja, ist bei uns auch so. Wir zwei als Unternehmer.
Am besten sollten wir persönlich haften mit allen.
Ja, genau.
Ja, ja. Ich könnte dir Geschichten erzählen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist verrückt.
Alfilio sagt man, glaube ich.
Ja, ja. Also,
ja.
Aber
okay.
Das ist podcastfüllend.
Also da machen wir noch mal eine Aufnahme zu, auf jeden Fall. Es gibt, ich reite da auch noch mal ein bisschen drauf rum, es gibt durchaus auch Menschen, die schon mehrfach gegründet haben, die sagen, versuch so spät wie überhaupt, wenn überhaupt, Investorengeld reinzunehmen. Wie steht ihr generell dazu? Ihr habt euch dagegen entschieden. Vielleicht sagt er noch mal so ganz kurz einen Satz dazu. Vielleicht auch du, René, warum du mit dem Gedanken offensichtlich nicht so wirklich warm wurdest.
Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich zwei Antworten. Die eine ist, wir waren in München, nicht in Berlin. Das heißt, wir hatten dieses Mindset nicht sozusagen. Das war nicht so ganz so.
Ist das ein Berliner Mindset?
Ich glaube, früher war das 2010.
War so nach die dem Startup-Szene Motto, Startup
in München. Nein, aber 2010 war die Startup-Szene in München schon nochmal eine andere als in Berlin. Damals sozusagen zu Rocket-Zeiten war das mit Sicherheit total anders. Und das meine ich nicht diskreditieren, sondern es war einfach, wir waren halt nicht in Berlin. Das heißt, wir hatten auch nicht, war sozusagen einfach nicht in dem Netzwerk. Jetzt bin ich auch kein großer Netzwerker, das wird auch daran gelegen haben. Ich arbeite einfach gern und mache mein Ding und denke mir, das schaffe ich schon. Und zum anderen war es mir zumindest immer wichtig, dass ich als Unternehmer einfach selbstständig und eigenständig bleibe. Das war einer der Gründe, wieso ich auch damals vom Handel dann auch was Neues gemacht habe, war einfach, als ich gemerkt habe, dass der Handel, wir haben dann damals an die Baumärkte und so verkauft und die hatten natürlich extrem Macht über uns. Ja. Die konnten uns eigentlich sagen, genau, was der Preis ist und was wir jetzt hier machen sollen. Und das hat sich auch nicht mehr so unternehmermäßig angefühlt. Und für mich ist es einfach total wichtig, dass ich als Unternehmer entscheiden kann. Das ist sozusagen einfach diese komplette Freiheit zu haben. Und die ist so hoch bei mir, dass ich dann lieber einfach mit weniger Geld auskomme und vielleicht weniger wachse und vielleicht weniger Firmen akquiriere oder gründe, aber dafür am Ende des Tages komplett selber entscheiden kann, was ich tun und machen darf.
Der Weg ist ja auch in dem Moment, wo ich Investoren reinhole, mehr oder weniger vorgezeichnet. Also ich bin ja dann drauf auch angewiesen, dass ich schnell wachse. Das Tempo wird dann ein Stück weit auch von außen gesteuert. Wie stehst du dazu, Anna?
Ich bin da mit René, wir sind uns da super, also wir sind da super ähnlich und auf einer Linie. Es ist so schön, wenn wir zwei einfach sitzen können und überlegen können, was machen wir? Und dann machen wir das. We don't have to ask anybody. Ja, das ist so schön zu sagen, hey, wir haben jetzt Lust da drauf und wir versuchen das natürlich, sagen wir mal, abgeleitet von Marktdaten, von Webspace-Daten und auch von dem, was Sinn macht, wo wir Business Cases sehen. Aber am Ende des Tages auch, worauf wir Lust haben. So, es soll ja auch Spaß machen. Also wir investieren jetzt so viel Energie und Zeit rein. Wir wollen ja nicht Projekte machen, weil nur des Profits wegen oder des Wachstums wegen, sondern wir wollen auch Freude daran haben. Wir können frei entscheiden, auf was wir Lust haben. Und das ist eine wahnsinnige Freiheit und ich bin sehr freiheitsliebend. Und das ist toll. Und wenn der Investor, es gibt ja durchaus auch Investoren, die nicht unbedingt Exit getrieben sind. Ja, also aber trotz allem sprechen sie mit, trotz allem muss man sich mit ihnen abstimmen, trotz allem gibt's eine Instanz mehr, die mitdenkt, mitentscheidet, mitgeneriert. Natürlich kann das auch ein großer Mehrwert sein, wenn sie einem unterstützen und beraten, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, aber ja, ich liebe die unternehmerische Freiheit.
Ja, und ich glaube, noch ein Satz dazu, ich glaube, was ja auch eine für mich auch an großer Anreiz ist, was ist denn am Ende, was macht auch dieses Land aus oder Deutschland aus? Und dann sind es ja die Mittelständler, die dieses Land extrem geprägt haben und die auch das Land, den Wohlstand in den Mittelstand gebracht haben. Und ich glaube, dass wenn alle anfangen, sich rauszuverkaufen, dann entsteht das einfach nicht. Also ich glaube, dass ja ein Unternehmen auch am Ende eine große soziale Verantwortung seinen hunderten Mitarbeitern hat, so wie wir. Und auch da fühle ich mich total wohl, wenn ich weiß, ich kann das alles selber entscheiden. Mhm. Für die und mit denen, auch in dem, wo ich denke, okay, das tut uns einfach gut.
Ich stehe ja auch in der Verantwortung, logischerweise. Ja, da, ich sage an der Stelle oft, ich mache mal einen Knoten ins Taschentuch und wir kommen noch zu dem Thema auch Perspektive, Familienunternehmen. Ihr seid eine Familie, ihr habt eine Familie. Ja, kommt vielleicht auch noch ein bisschen mit rein. Ihr seid inzwischen, wir haben es schon gesagt, 400 Leute ungefähr. Ja. Habt ihr die 100 Millionen eigentlich touchiert?
Ja.
Ja, habt ihr einkassiert?
Also kassieren wir einen, ja.
Kassiert ihr ein?
Kassieren wir dieses Jahr ein.
Sehr gut, sehr gut. Inwieweit hat sich das mein Poster von damals gegenüber heute verändert? Also was würden wir heute sehen, wenn wir in das Unternehmen reingehen? Was ist noch übrig geblieben von diesem Kern, was du beschrieben hast? Wo stehen wir da heute? Rein nur, damit wir noch mal ein bisschen besseres Bild kriegen von dem, womit ihr heute inhaltlich unterwegs seid.
Ja, wir sind, also da steht auf jeden Fall noch viel, was den Spirit angeht. Und es steht auch noch ein ganz, ganz bisschen Software sozusagen, steht auch noch da. Auch
noch ein paar Mitarbeiter.
Ja, ein paar Mitarbeiter sind noch da, Produktion. Also, und wir sind aber ja dann, ja, mehr als die MyPoster, wir sind ja sozusagen dann zu so einer kleinen Gruppe geworden und haben noch unterschiedlichste Marken ausgegründet.
Unique
und zum gekauft. Beispiel. Unique haben wir gekauft, Artful Limited haben wir gekauft, Karten.de haben wir gegründet. Und die Printers ist auch unsere eigene Produktionsgesellschaft mit drei Produktionen, die wir sozusagen auch separat sehen. Also wir sind heute 5 Gesellschaften. Sozusagen hat sich schon einiges verändert. Aber ich glaube, so der Spirit und der Kern hat sich nicht verändert. Dass wir sind weiterhin völlig softwaregetrieben, nerdig und lieben Produktionen. Ja. Also es ist wie früher auch.
Klingt banal. Ich frage es trotzdem. Könnte man eine ganze Folge wahrscheinlich so machen? Inwieweit hat KI euer Geschäftsumfeld nachhaltig verändert, geprägt?
Also wir sind mittendrin. Es verändert sich jeden Tag. Die Frequenz erhöht sich gefühlt auch jeden Tag mit der Neuerung herauskommen. Und wir sind da ziemlich eng dran, ziemlich hart dabei. Wir haben vor einem Jahr KI-Experten gesucht und eingestellt. Damals war überhaupt noch nicht klar, was macht er dann eigentlich, aber es war uns klar, wir müssen mitmachen und mitdenken.
Wir wissen noch nicht genau, was er macht,
aber wir stellen mal einen ein und wir haben dann jemand richtig Cooles gefunden und der hat einiges losgetreten intern, sitzt direkt neben unserem CTO, die zwei tauschen sich die ganze Zeit aus und ja, bei uns ist alles KI, also jeder spricht über KI in jedem Prozess, in jeder Abteilung, versuchen wir damit zu automatisieren. Wir sind dabei, das in unsere Produkte mit aufzunehmen und es wird unser gesamtes Geschäftsmodell revolutionieren. Darüber machen wir uns gar keine Illusion. Also Shopping wird nicht mehr so sein wie jetzt. Mhm. Das ist uns ganz klar. Wie es genau ausschauen wird, das weiß wahrscheinlich keiner so genau. Darüber machen wir uns natürlich super viele Gedanken. Und unser Anspruch ist, bei dieser Shopping-Revolution ganz vorne mit dabei zu sein. Mhm. Und mit aller Power, die wir haben. Und wir haben wirklich tolle Engineers, also im Softwareentwicklung, im DevOps-Bereich, im KI-Bereich, die da ganz vorne mit dabei sind und die sich auskennen und unser Anspruch ist, da vorne mit dabei zu sein.
Was bedeutet das für euch, auch für eure Vertriebskanäle? Also ich sag mal, ihr seid ja ein Produkt, was man wahrscheinlich vorher über Google und so war schon ein ganz wichtiger Punkt für euch. Das verändert sich ja auch, das Spiel, also SEO-technisch. Es gibt ja schon genug Stimmen, die sagen, SEO ist tot. Inwieweit verändert das euer Umfeld, eure Marketingaktivitäten
auch? Genau, das sind ja auch Unterschiede, das ist ja vielfältig. Ne? Das eine ist klar, SEO ist nicht mehr ganz so wichtig. Strukturen kommen, also Kunden kommen nicht mehr nur von Google rein, sondern auch von GPT oder Perplexity oder welchen LLMs auch immer. Ich glaube aber, die Hauptfrage ist tatsächlich am Ende, also das sind Veränderungen, ich glaube, die geht man mit. Das ist wie früher auch. Da gab es mal Google, dann gab es mal Bing und dann hat sich in SEO was geändert. Sozusagen optimiert man jetzt halt für LLMs. Aber ich glaube, die Hauptfrage ist tatsächlich, hat MyPoster am Ende noch eine Berechtigung sozusagen? Und wo findet eigentlich das Produktbild statt? Findet das überhaupt noch auf einer externen Webseite wie MyPoster statt? Oder wo findet es statt sozusagen? Und ich glaube, das ist sozusagen das Wichtigste oder das ist das, was man über die Zeit jetzt sehen muss. In wie stark wird der Kunde Kunde nur noch über LMMs agieren und würde sagen, pass auf, hier sind meine 1000 Fotos und bitte mach mir mein Fotobuch, und sind wir dann am Ende nur noch, stellen wir nur noch die API und produzieren nur noch. Zum Glück produzieren wir, sage ich immer. Wenn wir jetzt gar keine Hard Assets mehr hätten, würde ich auf jeden Fall zucken, weil auch das könnten wir bedienen. Oder ist der Kunde am Ende so loyal und geht über unseren Agenten auf der MyPoster und sagt, guck mal, er lädt die 1000 Bilder bei uns weiterhin hoch. Aber wenn er die natürlich im LLM hochlädt, die Frage hat, haben die Checkout, haben die kein Checkout, was passiert dort? Aber das sind zum Glück Themen, die nicht wir alleine haben, sondern da muss ich in Zalando, wird sich das auch sozusagen, wird genau die gleichen Themen haben und wird gucken, wo die Reise hingeht. Ja, und das ist, glaube ich, super schwer zu sagen im Moment, was der Kunde annehmen wird und was nicht und wo geht's hin.
Also es ist ja generell extrem viel im Flow gerade und die Technik wird ja auch wirklich stündlich besser. Und deswegen ist das, worauf wir setzen, eben extrem agil und flexibel zu bleiben. Ja, und wir können das Gott sei Dank als Unternehmen. Wir sind so gebaut. Wir ticken so. Also selbst in unserer Produktion, ja, man weiß ja nie, wenn es sonntags regnet und der Auftragseingang 30% höher ist, dann müssen montags alle mehr Stunden arbeiten. Also wir können nicht Schichtpläne 4 Monate im Voraus machen. Und das wissen unsere Mitarbeiter. Also von der Produktion bis zur Softwareentwicklung sind wir so eingestellt. Wir erwarten, dass wir morgen eine 90-Grad-Wende machen können und alle mitgehen. Das ist, aber unsere Unternehmenskultur ist so, deswegen mache ich mir auch nicht so viel Sorgen, weil was immer morgen kommt, wir werden halt drauf eingehen.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich habe eine kleine Schwäche. Also, ihr wisst schon, mindestens eine. Und es ist außer Good Work vor allen Dingen das Thema Weiterbildung. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl. Es kann immer noch etwas sein, was wir lernen können, worin wir uns weiterentwickeln wollen, perfektionieren wollen vielleicht. Und hätte ich in dem Bereich nicht schon wirklich eine ganze Menge unternommen, ich wäre sofort am Start. Also, hört euch mal an, was ich euch heute zu erzählen habe. Es geht nämlich um die Fortbildung, Organisation, Gestalten, Führen und Beraten bei Become Better. Und hinter Become Better steht Christina Grubendorfer. Und sie allein wäre für mich schon ein Grund, ganz schnell nach Berlin zu rennen und ab Februar 26 in die 4. Saison einzusteigen, wenn sie diese Fortbildung anbieten. Also es geht darum zu verstehen, wie ticken Organisationen, wie sind sie konstruiert, was hält sie in Bewegung, was passiert in Veränderungsprozessen und wie können wir sie bestmöglich gestalten. Das macht sie zusammen mit Kollegen, mit Christina Ackermann und Florian Zapp, aber sie hat auch noch andere spannende Impulsgeber mit am Start, unter anderem Ruth Seliger, Thomas Bachmann, um nur ein paar zu nennen. Der Clou: am Ende erhältst du ein Zertifikat in systemischer Organisationsgestaltung und Führung und du nimmst garantiert neue Perspektiven auf für Arbeit, Führung und Organisation. Jetzt kommt noch ein besonderes Schmankerl. Für alle Good Work Hörerinnen und Hörer gibt es eine exklusiv 1:1 Sparring Session mit Christina Grubendorfer im Wert von 500 Euro. Also solltest du dich dort anmelden unter akademie@become-better.org mit dem Stichwort Good Work nicht vergessen, bekommst du diese exklusive Sparring Session gratis on top. Wäre ich du, ich würde mich anmelden. Schau schnell nach in den Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work.
Du hast eine wunderbare moderative Brücke gebaut, Anna, dass wir jetzt auch mal ein bisschen rein in eure Strukturen gehen. Du hast es schon gesagt, ihr seid da sehr agil aufgestellt. Wie drückt sich das auch in der Unternehmensform aus, also in der Organisationsform? Habt ihr sicherlich ja auch sowas wie Ebenen oder Verantwortungsebenen? Habt ihr selbst organisierte Teams? Wie müssen wir uns das ganz konkret vorstellen?
Also es gibt bei uns ganz normale Teams und Führungskräfte, weil wir neben der Agilität auch dran glauben, dass Verantwortlichkeit wichtig ist und dass auch Klarheit in den Strukturen wichtig ist. Also, dass man weiß, wo gehöre ich hin, wo arbeite ich mit, was sind meine Ziele. Ich glaube fest daran, dass Orientierung, also das komplette Free-Flow, viele Mitarbeiter und Menschen total überfordert. Ja, also selbst wenn ich hochintelligenter Entwicklungsingenieur bin, kann es sein, dass ich trotzdem, also Menschen sind unterschiedlich, aber ich kenne viele Mitarbeiter, die Orientierung brauchen. Das heißt, wir haben trotz allem klare Strukturen und jeder weiß, wo gehöre ich hin und was sind die Ziele, nach denen wir hier, wo wir jetzt hinwollen. Ja, und selbst wenn sich die Ziele, wie ich gerade gesagt habe, oft ändern, wir haben aber Ziele. Und deswegen haben wir klare Teams und wir haben klare Verantwortlichkeiten und wir versuchen uns eher in kleinen, dynamischen Teams aufzustellen. Sprich, wir haben diese Struktur gebildet über die verschiedenen GmbHs und die verschiedenen Marken und aber auch innerhalb der Marken, also zum Beispiel in der MyPoster hat unser Geschäftsführer verschiedene Squads gebildet, Es gibt das Vollgas-Squad und es gibt das Nie-Zufrieden-Squad. Das ist gemäß unserer Haltung, hat er die benannt, die Teams. Und die sind dann in kleineren Einheiten zusammen und versuchen oder bringen Projekte vorwärts und bringen die zum Abschluss. Ja.
Also. Das heißt, ich bleib da nochmal, es hört sich so ein bisschen nach Spotify-Modell auch an, oder dass ihr euch da so ein Stück weit orientiert habt. Die heißen Zufriedenheit. Das heißt, die haben das im Fokus oder nehmen sich einen Wert oder ist das einfach vergessen? Nee,
ist einfach der Name fürs Team und die haben dann verschiedene Projekte und Ziele, je nachdem, was gerade ansteht. Aber die nennen sich eben so als Team, damit das Team einen Namen hat.
Ah, okay. Also das ist jetzt nicht so, dass die, sagen wir mal, einen bestimmten Unternehmenswert vor allen Dingen im Blick haben und den verfolgen, sondern das ist einfach ein Team-Brand.
Team-Brand, genau.
Vielleicht nochmal ganz kurz, damit wir das hier auch nochmal aufräumen. Ihr habt euch ja funktional, glaube ich, ein Stück weit auch aufgestellt. Anna, du bist für das Thema People und Production, glaube ich, verantwortlich. Was sind deine Themen jetzt, seit du dabei bist? Du bist seit 2012, 13?
Ich bin seit 2013 dabei, also seit, was haben wir jetzt, 25, 12 Jahren. Mhm. Ich hatte schon unterschiedliche Funktionen. Das kommt immer ganz drauf an. Das kam, also ich meine, als ich anfing, waren wir, glaube ich, ungefähr 15 Leute. Jetzt sind wir 400. Natürlich hat sich in der Zeit sau viel getan und es hat immer wieder gewechselt. Mhm. Wir zwei haben immer wieder Rollen getauscht oder abgewechselt. Je nachdem, wie groß das Unternehmen gerade war, wo gerade auch Not am Mann ist. Also das... Wir machen ja die Sachen, die dann auch halt sein müssen, ja. Ich habe aber schon Schwerpunkte gehabt und womit ich mich am meisten beschäftigt habe, war auf jeden Fall Produktion über die Jahre hinweg und auf jeden Fall auch HR, also People Management und auch zu Beginn der Finance-Bereich. Ja. Das hat sich aber dann immer wieder geändert. Ich habe auch mal Poster das Marketing eine Zeit lang geleitet.
Genau, nochmal zum Verständnis: Wir haben sozusagen schon das so gegliedert, dass wir haben 5 Gesellschaften. Und alle diese Gesellschaften haben einen Geschäftsführer und die sind dafür verantwortlich. Das war uns sozusagen, also wenn man ganz von oben drauf guckt, war uns oder glauben wir immer noch daran, dass wir sozusagen eher kleine bis mittlere GmbHs haben, die einen Geschäftsführer haben, der verantwortlich ist, der dann drunter eine Teamlead-Struktur hat und so wir eigentlich viel weniger Synergien haben, als man vielleicht als Gruppe haben könnte oder sollte, wenn man vielleicht von extern drauf guckt. Aber wir glauben einfach daran, dass Eigenverantwortung bei Geschäftsführern, die sozusagen ihr eigenes Know-how haben und ihre eigenen Leute, dass die am besten laufen können und wir so auch am besten führen können.
Hm. Inwieweit gelingt das jetzt? Seid ihr ein Paar, ein Ehepaar? Ja? Ihr habt das Unternehmen gehört euch. Inwieweit ist das eine Verstrickung, sich dann auch wirklich aus diesen Entscheidungshoheitsräumen der anderen Geschäftsführer rauszuhalten? Wie gut gelingt euch das? Oder wie erweitert ihr, sagen wir mal, da auch den familiären Kreis in dem Sinne? Wie findet da so eine Entscheidungsfindung oder auch ein Diskurs statt?
Also zum einen bin ich zum Beispiel verantwortlich für verschiedene GmbHs und Anna ist verantwortlich für verschiedene GmbHs. Das heißt, die Geschäftsführer berichten dann entweder an mich oder an die Anna. Das ist mal das Wichtigste. Ich käme jetzt nicht auf die Idee, keine Ahnung, die Anna führt zum Beispiel den Simon von Herzberg und da komme ich jetzt nicht auf die Idee, der Anna da irgendwas für über die Mai-Poster zu sagen. Ja, auf die Idee komme ich einfach nicht. Ich gehe einfach davon aus, dass sozusagen der Simon sowieso das mega gut macht und die Anna sozusagen mit ihm da mega gutes Sparring macht. Das heißt, sie sind total strikt in der Trennung. Also,
aber ganz kurz, vielleicht, wenn ich das noch einmal kurz relativieren. Also wir reden natürlich schon drüber. Mhm. Und ich krieg da schon auch Feedback. Also vielleicht das
also
nicht Sparring,
mehr
so präsent.
Ja.
Also natürlich
ja,
sagt er mir.
Positives Feedback.
Mhm. Ich krieg da durchaus zu hören, das und das habe ich gehört, das geht gar nicht. So, klar. Aber wir würden nie auf die Idee kommen, uns da einzumischen und irgendwo zu einem Mitarbeiter zu latschen und zu sagen, hey, kannst du mal oder du musst unbedingt hier da mal was umsetzen. Also wir sind uns unserer Hüte sehr bewusst, das haben wir von Anfang an gemacht und trennen unsere Rollen und Aufgaben sehr klar. Und wenn wir ein Feedback haben, natürlich reden wir darüber, aber nicht vor den Mitarbeitern und natürlich laufen wir nicht irgendwo hin und mischen uns irgendwo ein. Also das war eine meiner ersten Aktionen, als ich kam, Organigramm zu malen und zu sagen so, weil damals waren ehrlicherweise alle drei Brüder im Unternehmen, also er und seine zwei und ich, dann waren wir 4 Rulands und ich habe gesagt, okay, als erstes müssen wir mal für Klarheit sorgen, wer eigentlich für was zuständig ist, weil dann wären ja auch sonst auch die Mitarbeiter wahnsinnig, wenn die dann im Zweifel 4 Anweisungen kriegen von 4 Rulands und nicht mehr und dann sich ja auch irgendwie was aussuchen.
Da kam der Consultant in dir durch, oder?
Ja,
ja, auf jeden Fall. Das hier müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen.
Ja.
Deine Brüder sind mittlerweile aus dem operativen Geschäft raus, oder? Die sind nicht mehr mit drin, oder?
Ja, mein kleiner Bruder war auch nicht so lange drin. Der war, glaube ich, 2013, 14, 15 drin, also 3 Jahre. Und mein großer Bruder war ja von Anfang an mit drin. Und der hat dann nach 12 Jahren E-Commerce-Wahnsinn, hat der entschieden, Winzer zu werden. Und ist jetzt Winzer, ist aber noch Gesellschaft.
Also was ganz analoges, bodenständiges.
Ganz analog, bodenständig, weg vom Wahnsinn, sozusagen hin zur Natur. Ja.
Jetzt bleiben wir aber noch mal bei dem Punkt, es gibt ja diesen schönen Spruch, Führung organisiert sich Widerstand. Ich finde den sehr klug, weil René grinst schon, weil ich glaube, dass auch ein Prinzip von Leadership darin besteht, auch für einen lebendigen Diskurs zu sorgen. Bei euch beiden habe ich keine Zweifel, dass ihr das gut hinkriegt. Die Frage ist ja auch, und das ist ja wirklich anspruchsvoll, jetzt seid ihr beiden hier. Und jetzt gibt es aber noch das erweiterte Management-Team, die auch die anderen Geschäftsführungen mitverantworten. Wie organisiert ihr das? Also wie findet da echter Diskurs statt? Erleben die euch da als, okay, hier die Rulands, ja, die Inhaber und wir auf der anderen Seite? Oder habt ihr, wahrscheinlich müsste ich dann eher die Menschen fragen, die sozusagen auf der anderen Seite sitzen, aber wie organisiert ihr das, dass da ein echter, auch konstruktiv-kritischer Diskurs lebendig bleibt?
Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir das immer perfekt hinkriegen. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt und wir versuchen, indem wir eine vertrauensvolle und offene Zusammenarbeit haben. Also indem wir denen sagen, ihr seid, erstmal ist nichts tabu, wir können über alles sprechen. Und indem wir ihnen sehr viel Freiraum und Verantwortung auch übergeben. Also die haben so, ich hoffe, sie würden das auch so bestätigen, extrem viel Freiheit und Verantwortungsspielraum. Im Prinzip vereinbaren wir eine grobe Vision und Ziele für das Jahr und der Rest ist bei Ihnen. Da mischen wir uns auch nicht ein. Na, wen Sie einstellen, wie Sie das personell strukturieren, wo Sie wachsen, wie Sie die Marketingkanäle gestalten, all diese Dinge obliegt Ihnen. Also Sie haben extrem viel unternehmerische Freiheit in Ihren Einheiten. Und trotzdem gibt es natürlich Dinge, die uns wichtig sind und wo wir sagen, so wir als die Unternehmer möchten aber grundsätzlich da lang. Und das ist auf jeden Fall eine gar nicht so leichte, den Mittelweg zu finden, dass sie sagen, sie können da Ideen einbringen und wir sagen, wir haben aber auch eine starke Idee, wo es lang gehen soll. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass wir das ganz gut hinbekommen und klar können wir besser werden. Wir hatten jetzt erst letzte Woche, haben wir uns einen Tag eingesperrt, wir alle zusammen, mal zu siebt. Total tolle Runde und haben einen Tag lang genau darüber gesprochen, wo soll es hingehen, was sind die Strategiefelder der Zukunft. Wir haben vorgestellt, wo wir das sehen und wir haben eine ganz offene Diskussion dazu gehabt, einen ganzen Tag lang, was sie dazu sehen. Ja, und ich hoffe, dass wir beides hinkriegen. Aber ich sehe schon auch als, ja, wir sind diejenigen, die Eigentümer, wir sind die Unternehmer, wir sind diejenigen, die auch eine Vision in gewisser Weise vorgeben. Ja, und da gibt es eine gute Balance da zu finden.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man mal auf das eine Extrem schauen, hier wird gedacht, dort wird gemacht, das wäre jetzt mal eine ganz krasse Trennung und auf der anderen Seite aber auch eine eher partizipative Strategieentwicklung, also wo man auch bis hin zur Mitarbeiterebene, also ich bringe einfach mal jetzt so ein Buzzword ins Spiel, ich weiß nicht, ob ihr mit OKRs arbeitet,
ja.
Auch spannend, da nochmal zu hören, inwieweit ladet ihr auch Mitarbeitende, also wirklich den einzelnen Mitarbeitenden ein, sich strategisch irgendwo einzuklinken? Und wenn ja, an welcher Stelle, René?
Also wir arbeiten mit OKRs, nicht in allen GmbHs, also das kann jeder Geschäftsführer auch entscheiden, wie er will. Die Malpus arbeitet mit OKRs, kann die Beamte zum Beispiel nicht mit OKRs. Dadurch, dass wir total operativ drin sind, also ich bin im Moment zum Beispiel Geschäftsführer von der Kartenliebe, weil die Kathleen erst im Januar anfängt und da sitze ich mit dem Produktmanagement oder mit den Marketing-Mitarbeitern und die bringen sich da voll ein und ich bin da total offen. Also ich bin, glaube ich, der allerletzte, der glaubt, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen. Ich liebe Produktmanagement, da komme ich her, da habe ich eine ganz, ganz klare Meinung, aber nichtsdestotrotz habe ich da mit Sicherheit ganz viele Beispiele, wo sozusagen einfach auch die strategische Vision von einem Produktmanager meiner besser ist als meine und dann nehmen wir die. Ich will am Ende einfach nur ein ein geiles Unternehmen bauen und andere Firmen ärgern. Dafür wache ich auf.
Bevor sie dich ärgern.
Ja, so stehe ich auf. Und wie wir da hinkommen, ich würde nie behaupten, dass ich die beste Idee habe. Ganz und gar nicht. Ich glaube auch, dass ich sozusagen in dem Ganzen, wie entstehen Ideen, wie werden Ideen generiert, wie werden die dann am Ende umgesetzt, mit Sicherheit auch die schlechteste Person bin. Ich bin sozusagen einfach, ich entscheide für mich einfach Dinge, das ist teilweise super oft Bauchgefühl, die entscheide ich einfach, die mache ich und da kann man, das kann man so finden oder so, aber zumindest hat es uns mal hierhin gebracht und dann haben wir aber auch wirklich gute Geschäftsführer, die Mitarbeiter da wesentlich besser nochmal mitnehmen als ich und auch in der Ideenfindung besser sind als ich und gerade bei OKRs einfach nur noch sagen, das ist unser Ziel und schaut, wie ihr da hinkommt und dann kommen da extrem gute, gute Sachen raus. Ich glaube, ich bin da total offen und ich weiß, dass ich da bei weitem nicht der Beste bin.
Also ich möchte nochmal einen Aspekt ergänzen. Es ist auch super oft abhängig von den Leuten. Also wenn jemand eine gute Idee hat und dafür brennt und daran glaubt, ja, dann, also in unserem Unternehmen wird das auf jeden Fall nicht passieren, dass da keiner auf den hört. Aber ich erlebe oft, dass
die Idee scheiße ist.
Dass es gibt manchmal schlechte Ideen oder es beschäftigt sich auch keiner damit oder es kommt halt nichts. Ja, also die Mitarbeiter, die Bock haben, über den Tellerrand hinaus zu blicken, die sich beschäftigen mit dem Unternehmen, die gute Ideen haben, natürlich hören wir die. Das sind unsere High-Performer. Mhm. Ja, und natürlich, die werden gesehen, gehört, die können Karriere machen. Aber ich finde, Saufi ist auch Eigeninitiative. Also ich appelliere auch an die Leute, ja, meldet's euch. Ja, also wir sind ja, bist ja bei uns. Wir haben ein großes, offenes Großraumbüro. René und ich haben keine Einzelbüros. Wir sitzen hier, wir laufen hier rum. Jeder ist immer ansprechbar. Und jeder hat, wie René sagt, wir wollen das Unternehmen vorwärts bringen. Wir sind immer offen für gute Ideen. Ja? Aber es ist natürlich auch sau wichtig, dass jeder Einzelne für sich einbringt. Ja? Und man kann auch die Leute nicht zum Jagen tragen. So, also einfach, ich sag mal so, das lebt auch mit der Initiative. Und deswegen sind wir auch auf der Suche nach Menschen, die sagen, ich bringe mich ein und ich zeige Eigeninitiative und ich melde mich mit einer guten Idee.
Das hast du das Stichwort gegeben, Anna. Ihr macht euch ja sehr, sehr, sehr viele Gedanken, wie die meisten Unternehmen. Aber ich glaube, ihr seid da wirklich auch absolut explizit am Werk über euren Rekrutierungsprozess. Und inwieweit ist das auch ein wichtiger Punkt zu sagen, wir achten schon bei den Menschen, die wir auswählen, inwieweit haben die Lust am Gestalten? Inwieweit haben die einen strategischen Weitblick? Ist das ein Punkt, den ihr sehr stark berücksichtigt? Vielleicht magst du das mal so in dem Rahmen eures Rekrutierungsprozesses ein bisschen skizzieren.
Ja, auf jeden Fall, das tun wir. Wir haben einen sehr intensiven Recruiting-Prozess. Man kann auch auf Kununu nachlesen, dass viele Menschen das nervt, dass das so intensiv ist, vor allem wenn sie dann eine Absage bekommen. Also der ist intensiv und lang und das ist bewusst so gewählt und da sind wir auch stolz drauf und den, wenn überhaupt, würden wir ihn noch weiter incentivieren und nicht intensivieren und nicht abkürzen. Wir sichten die Bewerbungen, dann gibt's erstmal ein Telefon- oder Video-Interview. Es gibt ein erstes Bewerbungsgespräch vor Ort, es gibt ein zweites vor Ort, es gibt verschiedene Online-Tests zwischendurch, so Art Intelligenztests. Es gibt für manche Stellen noch einen Case auszubearbeiten und zu präsentieren. Und es gibt auch noch, wie wir es nennen, Teamfit. Also, dass man Kollegen, potenzielle Kollegen kennenlernt aus unterschiedlichsten Teams, nicht nur aus dem eigenen. Oder dass zum Beispiel, wenn man Führungskraft wird, dass die Teammitglieder dann die potenzielle Führungskraft auch kennenlernen und bewerten.
Haben die eine Stimme auch mit? Also gibt es so eine Art Peer-Recruiting? Also das wäre jetzt wirklich eine extrem...
Ja, also dieses Teamfit ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall in die Gesamtbeurteilung mit ein und da werden auch Noten vergeben. Also es gibt, wir bewerten auch in vielen dieser Schritten anhand unserer Haltung. Wir haben ja 6 Haltungen definiert und die in diesem Teamfit wird anhand dieser Haltung auch bewertet und auch als Interviewers, aus dem HR wird anhand dieser Haltung bewertet.
Ist das etwas, was du mitgebracht hast aus deinem Corporate-Umfeld oder ist das etwas, was sozusagen empirisch sich entwickelt hat, weil ihr gemerkt habt, wie wichtig das ist, so einen dedizierten Rekrutierungsprozess aufzubauen und da wahnsinnig viel Augenmerk auch drauf zu legen?
Zweiteres. Ich weiß nicht, das ist so angelegt bei uns und bei mir. Ich bin ein bisschen ein Strukturfreak, gebe ich zu. Das heißt, ich habe von vornherein dann so einen Prozess gebaut und der hat sich immer weiter erweitert, der wurde immer intensiver. Wird auch alles dokumentiert, wird auch alles nachgehalten und wir gucken dann auch nochmal, wenn es nicht geklappt hat, was ja leider ab und an trotzdem passiert, dass man in der Probezeit dann wieder unterschiedliche Wege geht, manchmal vom Mitarbeiter ausgehend, manchmal auch von uns. Dann reviewen wir auch, ne, wo im Prozess haben wir jetzt einen Fehler gemacht und warum ist uns der passiert und gucken dann, dass wir nochmal nachschärfen im Recruiting. Ich glaube, das ist schon eher intrinsisch gewachsen von dem, was wir gesehen und gelernt haben im Laufe der Jahre. Wir haben jetzt schon wahrscheinlich Millionen Bewerbungen gesehen in den 10 Jahren.
Performance ist ein wichtiger Wert bei euch. Ich glaube, das haben wir jetzt alle ganz gut mitbekommen, René. Aber People natürlich auch. Und wie schafft ihr die Balance? Also was macht ihr vielleicht so eine extra Meile, sage ich mal, an der Stelle für eure Mitarbeitenden? Wo würdest du sagen, geht ihr nochmal einen Sonderweg, wo ihr nochmal mehr investiert, nicht nur die richtigen Menschen zu finden, sondern auch die richtigen Menschen oder die Menschen, die für euch arbeiten, auch gut zu halten, ja, und weiterzuentwickeln?
Ja, ich glaube, das, also zum einen, wenn du bei uns drin bist, dann schauen wir, dann passen wir auf dich auf, sage ich immer. Also wir haben ein hohes Verständnis, auch wenn es einem nicht gut geht. Das ist sozusagen einfach, ob das familiär ist oder ob das selber ist, dass man da einfach sozusagen immer nah an den Personen ist. Wir schauen, dass die Teamleads sozusagen super nah an den Mitarbeitern sind und gucken, okay, performt er jetzt zum Beispiel nicht gut, weil er zu Hause ein Problem hat oder weil er fachlich vielleicht nicht kann. Das heißt, wir gucken schon nochmal dezidiert sozusagen, was ist vielleicht das Problem, wenn jemand nicht performt. Wir feiern wahnsinnig viel und gern, das machen wir. Wir glauben daran, dass man sozusagen eine Unternehmenskultur prägen muss. Die muss auch durch sozusagen Werte und da auch, dass man bei uns hart feiert und viel feiert und ausgiebig feiert. Ich glaube, dass wir werden bestimmt alle Mitarbeiter hier bestätigen, dass wir immer sehr, sehr gerne sehr viel feiern. Und ich finde, es gehört dazu, wenn wir Vollgas geben. Wir verlangen halt diesen Vollgas, das ist so. Am Ende des Tages sind wir total leistungsorientiert, auch als Firma. Wir haben den Wert Vollgas, den leben wir auch. Also ich hasse Stillstand. Das ist uns.
Ist Tempo ein Unternehmenswert bei euch? Also
nee, Vollgas. Kommt? Ja, Vollgas.
Ja, nicht nur Tempo, sondern
Vollgas ist ein Unternehmenswert. Wir machen, die dürfen viele Weiterbildungen machen, logischerweise. Wir sind da total offen. Wir merken auch, wenn Menschen, wie Anna eben gesagt hat, wenn die dann in eine neue Position wollen, wenn die Teamleads werden wollen, dann bewerben die sich intern. Also wir gucken auch, dass wir viel von diesen Stellen dann intern bewerben. Wir gucken, dass wir intern besetzen, dass wir sozusagen auch immer wieder High-Performer haben auf Lauren-Ebenen, wo wir wissen, weil wenn wir wissen, zum Beispiel, wir wollen nächstes Jahr eine neue Firma bauen, dann wissen wir jetzt schon, okay, wir brauchen mindestens das Team, wir brauchen einen Geschäftsführer, vielleicht führen wir den intern, vielleicht müssen wir extern haben, wer macht die Teamleads, wer macht die CTOs, das heißt, wir haben immer wieder, gucken wir in die Organisation rein und das wissen die Leute auch, dass wir viele Leute brauchen, die mit uns Vollgas geben.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man darauf achtet, um Mitarbeiter zu halten, dass derjenige eben Aufgaben hat, die ihm Spaß machen und sich gefordert und gefördert fühlt. Und klingt jetzt mega banal, aber sagen wir mal, feiern ist mega und ich liebe den Teil und Gehalt ist wichtig, aber ist aus meiner Sicht ein absoluter Hygienefaktor. Am Ende bleibt jemand, wenn er sagt, ich habe hier Aufgaben, auf die ich mich freue und die mich fordern. Ja, und das ist die größte Herausforderung für jede Führungskraft und das ist das, wo wir immer wieder dranbleiben und nachhalten. Deswegen Feedbacksgespräche mit wirklich richtig gutem Feedback, mit Ziele, die Spaß machen, die fordern. Und das ist aber halt, ja, das ist die Kür, das ist das Schwierigste an allem. Da legen wir einfach Wert drauf und gucken da immer wieder drauf. Und dann die Leute zu fördern, die besonders Potenzial haben und zu gucken, dass wir denen neue Challenges und Herausforderungen schaffen. Ich bin voll stolz, dass wir schon sehr viele Führungskräfte intern rekrutiert haben.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Gute Arbeit heißt fairer Umgang, klare Strukturen und Transparenz. Genau hier setzt Clockadoo an, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, Zeiten erfasst ihr mobil, per App oder im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So behaltet ihr den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten fokussierter, Abrechnungen sind nachvollziehbarer und die Planung klappt verlässlich. Das stärkt auch das Vertrauen in der Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Clockadoo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code GOODWORK25 gibt's nach Abschluss sogar 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockadoo.com/goodwork. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Weiter geht's mit der Folge Good Work.
Jetzt kann ich ja als Person mir sehr viel vornehmen. Ich kann ambitioniert sein, ich kann leistungsorientiert sein, ich kann sagen, ja, ich möchte mitgestalten, alles wunderbar und habe auch eine tolle Aufgabe. Und manchmal passieren ja Dinge im Leben, die dem zuwiderstehen. Und das sind einfach zum Teil auch wirklich sehr schöne und natürliche Dinge, wie zum Beispiel Familie gründen. Das können auch Dinge sein, die belasten. Das können Mental Health Themen sein. Was tut ihr an den Stellen, wo, sagen wir mal, es eben nicht nur eine reine Performance-Sicht sinnvoll ist, sondern wo ihr sagt, das müssen wir in Anrechnung stellen, da müssen wir einen Blick drauf haben. Das gehört zu einer ganzheitlichen HR-Arbeit einfach dazu, wenn wir wirklich das Thema People und Culture ernst nehmen. Was macht ihr konkret?
Wir sind halt einfach, also das ist ja, da gibt's ja keine, da gibt's ja nicht einen Katalog, ne? Weil, wie du schon gerade gesagt hast, das Leben ist sehr individuell und es passieren verschiedenste Dinge. Wir haben, glaube ich, schon gefühlt alles gesehen und gehabt. Und wir versuchen unseren Mitarbeitern zu vermitteln und leben das dann so, dass wir sozusagen als Arbeitgeber für sie da sind. Also wir sind super flexibel, wenn was ist. Ich habe zum Beispiel eine meiner ersten Dinge, die ich gemacht habe, gesagt, es werden keine Stellen mehr in Teilzeit ausgeschrieben, weil ich finde das total diskriminierend für Mütter. Entschuldigung, ich habe es genau falsch formuliert. Es gibt keine Stelle mehr, die nur in Vollzeit ausgeschrieben wird. So rum. Also jede Stelle bei uns ist auch in Teilzeit machbar, inklusive Geschäftsführung, ja, weil ich bin das beste Beispiel. Mhm. Ich bin einen Nachmittag die Woche bei meinen Kindern und bei unseren Kindern, Entschuldigung. Und jede Stelle kann in Teilzeit ausgeübt werden. Jede. Auch jede Führungsstelle ist mir total wichtig, weil ich finde, was immer noch nach wie vor am schwierigsten ist, dass wenn ich Mutter bin und ich war ein Jahr raus, dass ich dann eine attraktive Stelle gemäß meiner Qualifikation wiederfinde und nicht irgendwo gefühlt in eine Sachbearbeitungsstelle zurückkehren muss. Und deswegen habe ich ganz von Anfang an, das ist jetzt schon 10 Jahre her, gesagt, jede Stelle gibt es bei uns auch in Teilzeit, weil ich will, dass auch attraktive Stellen frei sind für zum Beispiel Teilzeiteltern, ja, können Mütter oder Väter sein.
Nutzen das Väter bei euch auch? Habt ihr Väter in Führungspositionen in Teilzeit?
Die nutzen sehr viel Elternzeit. Mhm. Aber auch, wir haben auch Teamleads, die in Teilzeit arbeiten, weil sie sagen, ich gehe jeden Mittag und hole die Kinder ab. Haben wir auch. Also, genau, und das ist der eine Punkt. Das andere ist einfach für die Leute da zu sein, wenn irgendwas ist. Und ich kann jetzt keine Beispiele nennen, weil das ist da in fast allen Fällen ja auch sehr vertraulich. Mhm. Aber wir versuchen ihnen dann jederzeit, also wenn irgendwas ist privat, sagen wir, hey, geh nach Hause, nimm dir Zeit, mach dein Ding, die Firma ist immer second. Family ist immer first. Ja, das ist unsere Grundeinstellung. Mach was, tu was du tun kannst, können wir dich unterstützen. Wir haben schon für Leute mit persönlichen Problemen versucht, Ärzte zu finden, Coaches zu finden. Wir haben
Wir
geben Mitarbeiterkredite raus, wenn es mal finanziell hakelt, was ja auch vorkommen kann. Also und Family und persönlich sind wir first, weil wir natürlich auch sagen, okay, jemand, der persönlich nicht in Balance ist, wie soll der dann gut arbeiten? Das macht ja keinen Sinn.
Ist jetzt also nicht nur uneigennützig, ja?
Nimm dir Zeit, eine Überzeugung. Kümmere dich um dich, können wir dir noch helfen, können wir irgendwo Assistant sein, wir schauen oft in unserem persönlichen Netzwerk, ist da jemand, der helfen kann? Das gehört für mich dazu.
Das Wichtigste, also was ich auch wichtig finde, ist, wir versuchen denen auch nicht irgendwie was vorzuleben, dass das bei uns immer alles perfekt läuft. Ja? Also wir haben auch unsere, oder ich zum Beispiel habe auch meine Mental Health Probleme, das habe ich dann letztes Jahr allen mal gesagt. Ich kämpfe seit Jahren mit Depressionen und musste letztes Jahr mal in eine Tagesklinik für 4 Wochen und das habe ich total transparent gesagt. Ich habe einfach gesagt, ich habe Depressionen, ich schaffe das nicht mehr. Normal kämpfe ich mich da, ich schaffe mich da irgendwie immer rauszukämpfen und letztes Jahr ging es einfach irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich das voll transparent gesagt und ich glaube, das alles, dass sie auch wissen, dass sie auch mit allen Themen einfach zu uns kommen können, weil wir ein hohes Verständnis dafür haben, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist so, was sie am Ende in dieser Sicherheit oder was ihnen am Ende hoffentlich Sicherheit gibt.
Das sind jetzt nochmal, sag ich, wirft nochmal einen ganz anderen Blick auf dich oder auf euch auch. Und weil bisher würde ich sagen, in dem Gespräch haben wir euch beide, jetzt hier auch die Menschen, die uns zuhören, als wirklich performanceorientiert erlebt, als leistungsorientiert, im besten Sinne, als Macher, als Gestalter. Und du sagst, du hast das offen bekannt. Wie einfach ist dir das gefallen oder wie schwer war das für dich, das erstmal dir selbst einzugestehen, dass es da auch eine andere Seite gibt und das vor allen Dingen auch vor den Mitarbeitenden sozusagen?
Mir selbst eingestehen war nicht so schwierig, weil ich einfach da sehr drunter leide seit Jahren und da seit Jahren einfach sehr kämpfe, aber ich eine gute Psychologin habe. Und den Mitarbeitern gegenüber fand ich auch, so sind wir, glaube ich, als Unternehmen, wir sind einfach total transparent. Wir sind transparent bei unseren Zahlen, wie viel wir verdienen, wie viel wir nicht verdienen, welche Firma verdient, welche kein Geld verdient und warum wir mal hier und da vielleicht umstrukturieren müssen. Und so transparent bin ich damit auch umgegangen. Ich habe gesagt, pass auf, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr und ich muss gehe für 4 Wochen in die Klinik, weil ich glaube, das ist das Beste für mich, für meine Familie und auch für die Firma.
Wie reagieren Mitarbeitende darauf? Oder haben die überhaupt darauf reagiert? Oder haben die das zur Kenntnis genommen?
Die haben da wahnsinnig liebevoll drauf reagiert. Und ganz viele haben auch kamen danach zu mir und haben auch bei verschiedenen Partys mir extrem gedankt dafür, dass ich das vor allem gesagt habe, weil sie selber damit kämpfen und dann selber damit sozusagen auch in zumindest mal in unserer Firma offen damit umgehen und es sozusagen einfach einen Raum gibt und es für uns einfach genauso krank ist, wie wenn man Schnupfen hat. Also nicht, dass es das Gleiche ist, aber dass man es genauso haben darf, dass man Mental Health genauso ansprechen darf und wir deswegen dich nicht verurteilen oder beurteilen oder wir dich deswegen auch nicht feuern, sondern wir ein hohes Verständnis dafür haben.
Also ich habe auch viele, leider ist Depression ja keine Seltenheit. Das ist ja schon eine Krankheit, die öfters vorkommt und entsprechend natürlich auch bei uns. Und es gibt schon sehr viele, die auch aufgrund dessen, weil René da so offen mit umgeht, sich trauen, das auch anzusprechen. Also ich hatte schon Mitarbeiter, die sagten, ich bin froh, dass ich dir das offen sagen darf. In meinem letzten Job wurde ich dafür gefeuert, was mir völlig unverständlich ist. Also nicht, weil ich es gesagt habe, sondern weil ich krank bin, wurde ich gefeuert. Und wir haben da einfach einen ganz anderen, ja, weil René auch persönlich betroffen ist, haben wir einen ganz anderen Umgang damit und versuchen eben dann zu helfen und zu sagen, also niemand ist, Leistungsfähigkeit hat was für uns zu tun mit, bin ich selber eben leistungsorientiert im Sinne von, ich möchte was leisten. Ja, aber nicht, also wenn jemand nicht kann, weil er eingeschränkt gesundheitlich, dann wird er uns das niemals dazu verleiten, dass wir sagen, ja, der ist jetzt da für uns nicht geeignet. Also das finde ich völlig absurd, zu sagen, jemand ist krank und nicht so leistungsfähig, deswegen ist er bei uns nicht richtig. Ganz im Gegenteil. Ich finde, wenn man dann jemandem unterstützen kann und dass der vielleicht auch sich da rausarbeiten kann, dann ist es ja in Summe wäre das ja eine tolle Geschichte.
Ich finde das wirklich bemerkenswert. Ich glaube, ihr seid auch tatsächlich das erste Unternehmen, was ich da so kennenlerne, was für beide Werte da so sehr stark steht und sagt nämlich wirklich das Thema Mental Health, nicht nur, weil halt gerade der Tag für Mental Health ist oder weil das jetzt mal auf LinkedIn als Thema gefeiert wird, sondern A, aus einer persönlichen Betroffenheit, aber auch aus einer tiefen inneren Überzeugung, dem Thema einen Raum zu geben, aber gleichzeitig auch zu sagen, dass wir performanceorientiert sind und dass es ein Nebeneinander existiert. Ja. Weil wenn ich so in den Diskurs eintauche oder da mal drauf schaue, wird es immer sehr nebeneinander diskutiert. So nach dem Motto, es gibt halt Kulturen, die sind sehr leistungsorientiert, da hat das andere keinen Platz. Und dann haben wir Unternehmen, die sind sehr menschenorientiert, da sind wir ein bisschen vorsichtig mit dem Thema Performance, weil das steht ja in Konkurrenz zueinander.
Und das ist genau der Punkt, warum das bei uns nebeneinander ist, weil ich das nicht so sehe. Weil wenn ich habe ja nun auch sehr viel das leider auch sehen dürfen. Aus meiner Sicht sind die zwei nicht widersprüchlich. Ganz im Gegenteil, sehr performanceorientierte Menschen leiden oft unter Depressionen, weil sie selber so getrieben sind. Ja, das beobachte ich bei René. Deswegen steht es überhaupt nicht im Widerspruch, sondern das sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille oft. Also wir haben viele sehr leistungsgetriebene Menschen, aber die sind nicht leistungsgetrieben, weil wir sagen, du musst aber jetzt Leistung bringen, sondern das ist total in denen drin. Ja, die wollen, die fühlen sich verpflichtet, die sind getrieben, die möchten irgendwo ankommen, aber das haben wir nicht reingebracht, das ist in denen als Menschen krass drin. Und das dann zu erkennen und zu sagen, ja, wir möchten was erreichen, aber das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn du deine Arbeit gemacht hast, dann darfst du da auch mal draufschauen und sagen, ich bin jetzt zufrieden und stolz und der Tag war gut und ich darf jetzt beruhigt schlafen gehen. Das ist das, was wir auch vermitteln wollen. Und das ist das was, was sie vielleicht hier sogar hoffentlich lernen können von unseren Beispielen.
Ich finde das ganz interessant, René, dass wenn wir auf zum Beispiel Künstler schauen, dann würden wir das ja immer fast schon erwarten, ne? Dass da so ein Peak nach oben und ein Peak nach unten geht, bis hin zu dieser vielleicht auch schrägen Vorstellung, dass man nur dann ein Künstler sein kann, wenn man auch unglaubliche Tiefen und dunkle Wälder durchschreitet, weil sonst ist man ja oberflächlich. Ja. Also das gehört dazu. Und in einem unternehmerischen Umfeld sind wir dann so wahnsinnig überrascht, wenn dann jemand, der wirklich in Saft und Kraft steht und Unternehmen führt, sagt, ja, und ich habe auch diese dunklen Wälder. Weil wir dann auf einmal so ein Gefühl haben von, wie passt das denn zusammen? Und wie ringst du damit? Oder wie diskutierst du da vielleicht auch mit befreundeten Unternehmern drüber? Berichten die dir Ähnliches? Ich find's ehrlich gesagt, und es wird mir jetzt in unserem Gespräch erst so richtig bewusst, total absurd, dass wir in bestimmten Kontexten das als selbstverständlich betrachten und im unternehmerischen Umfeld immer noch so, aha, why, drauf schauen.
Also bei mir ist es wirklich auch extrem sozusagen. Also ich habe extreme Höhen und extreme Tiefen. Wenn ich extreme Tiefen habe, dann ich bin zum Glück jemand, der sich unglaublich disziplinieren kann. Also der dann, ich habe zu meiner Frau ab und zu immer gesagt, ich hatte heute wieder einen Tag, da sitze ich im Meeting und schaue ich nur durch meine Depressionsgedanken wegkriege und ich höre gar nichts und kann auch nichts mitschreiben. Also ich bin eigentlich quasi tot im Kopf. Ja. Ich sitze da nur Präsenz und ich kämpfe mich aber dann rein und versuche dann sozusagen von Tag zu Tag wieder sozusagen das zu überwinden. Und ich habe auch die Höhen, wo ich einfach die unglaublich sind, wo ich mir oft denke, naja, wieso könnte mein Kopf nicht einfach immer genau so sein? Und ich diskutiere das schon viel mit Unternehmern und ich habe auch in meinem Umfeld Unternehmer, die darunter leiden, die das aber, die am Ende nicht ganz so offen damit umgehen und das ist auch okay so. Ich glaube, es wird einfach krass als Schwäche ausgelegt und ich kann dir nicht genau sagen, warum. Es ist am Ende, sagt man ja auch, wenn man eine Grippe hat, aber eine Depression ist sozusagen, du bist direkt abgestempelt oder ein Burnout, als wenn man keinen Druck aushält oder als wenn man nicht mehr leistungsfähig ist. Und ich glaube, das ist auch die Diskrepanz, die man eben hatte. Wir haben Mitarbeiter, die sind so unfassbar gut und die haben einfach ein paar Mal im Jahr eine Depression und können dann halt einfach nicht. Und dann ist es so, dann versuchen wir da zu helfen, aber wir kämen ja nie auf die Idee. Und der Typ ist völlig leistungsorientiert und der liebt Leistung und wir sind ja dann der einzigste Ort, der ihm überhaupt Halt geben kann. Wenn nicht wir, wer denn sonst? Wenn er dann sagt, pass auf, ich bin in der Phase von tiefen Depressionen, ich kann einfach eine Woche nicht arbeiten. Ja, dann sind ja wir der Einzige, der helfen kann. Wir sind ja sein letzter Strohhalm. Es wäre völlig absurd, wenn wir sozusagen dann fallen lassen.
Ja, absolut. Ja, wow, es wäre sehr wünschenswert, wenn viele Unternehmenskulturen sich in diese Richtung entwickeln würden und würden dem auch den Raum geben. Und vor allen Dingen, ein Good Work-Prinzip lautet ja auch Denken in Möglichkeiten. Was, wenn es dieses Nebeneinander gäbe, wie du das ja auch schilderst? Und dass wir wirklich da einfach mal anders drauf schauen, dass wir eben da nicht so eine Apartheid zwischen Performance und mentaler Gesundheit da irgendwie so eine komische chinesische Mauer da einbauen.
Ja, das funktioniert eben, wie ich sagte, überhaupt nicht, weil oft, ich erlebe viele Menschen, die sehr intrinsisch getrieben sind und die dann unter Depressionen leiden. Ich vielleicht kann ja nicht innerhalb der Menschen eine Mauer aufbauen, das wäre sehr sinnfrei. Also insofern, das ist einfach eine tolle Fähigkeit und gleichzeitig auch eine Last. Damit umgehen zu lernen, ist, glaube ich, dann die Kür.
Einen kleinen Knoten haben wir noch im Taschentuch, nämlich wir wollten ja nochmal auf das Thema schauen, wie ihr das dann auch, und wir sind ja jetzt schon bei sehr persönlichen Themen, auch wie ihr das auch als Paar gewuppt kriegt, ja, auch mal myposter.de mal vor der Haustür zu lassen und auch das Paar einfach zu sein, die Familie zu sein und oder gibt es sowas wie Verbotszonen beim Küchentisch oder am Abendbrottisch? Gibt es kein myposter.de oder
hast also wir haben ja vier Kinder.
Ja.
Ein guter Unternehmerfreund hat immer gesagt, der hat sein Unternehmen Diva genannt und er sagt, die Diva sitzt immer am Tisch. Und das muss man am Ende sagen, das ist bei uns genauso. Wenn wir abends mit unseren Kindern beim Abendessen sitzen, dann versuchen wir natürlich nicht über die Firma zu sprechen, aber der eine fragt auch schon immer Sachen über die Firma. Wir versuchen natürlich, das beim Abendtisch nicht zu machen, aber wenn wir zwei jetzt alle, also zu zweit sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir über die Firma sprechen. Weil wir uns ja tagsüber jetzt auch nicht sehen. Normalerweise sehen wir uns nicht, weil wir in unterschiedlichen Büros sind oder an unterschiedlichen Standorten. Und dann hat der eine, fragt halt dann noch ein Thema oder will eine Meinung haben. Von daher ist es für uns super schwierig, das auseinanderzuhalten. Das hat Vorteile, weil wir immer den anderen verstehen. Also wir wissen immer, wo der herkommt. Wir können super gut in ihn reinversetzen. Und der Nachteil ist natürlich, dass das andere eigentlich nicht mehr stattfindet. Oder selten. Das ist auch nichts, nur Positives.
Nee, die Frage ist aber auch, wäre das nicht auch ein Stück weit artifiziell, künstlich, da so eine Trennung einzuziehen? Also ich guck mal zu dir rüber, Anna, du hast von dir selbst gesagt, ich bin ein Strukturfreak.
Ja, also.
Das stimmt auch.
Wir haben, ja, natürlich.
So, wir haben da irgendwie eine Idee dazu. Mal
posterfreie Zeit. Halbe Stunde.
Sowas haben wir tatsächlich. Weil wir es nicht immer einhalten, haben wir vor Jahren mal unser Dinner for Two eingeführt. Jeden zweiten Donnerstag gehen wir essen. Bewusst nicht zu Hause, nicht selber kochen, nichts tun, Babysitter engagieren und dann essen gehen, sodass man dann auch wirklich Zeit hat für Unterhaltung. Und da haben wir durchaus Abende, in denen wir sagen, so, jetzt machen wir heute mal firmenfreies Essen. So, wie geht's dir eigentlich? So, wirklich. So, jetzt mal abseits von geschäftlichen Fragestellungen. Und es gibt Zeiten, in denen haben wir das super konsequent gemacht und dann gibt es Zeiten, da haben wir es schleifen lassen. Und ich kann auf jeden Fall berichten, wenn wir es konsequent machen, ist es sehr wertvoll und auf jeden Fall von Vorteil. Und dann läuft die Beziehung in Summe auch besser. Also auf jeden Fall, das gibt solche und solche Phasen. Manchmal sind wir disziplinierter, manchmal weniger. Aber natürlich haben wir so Strukturen eingebaut an der einen oder anderen Stelle und versuchen, die dann auch einzuhalten.
Und wie das so ist mit den Ritualen, die klappen mal besser und mal schlechter.
Aber man hat sie mal eingeführt, man hat sie auch in Erinnerung und wenn es dann mal schlechter läuft, dann erinnert man sich dran, das war doch was uns geholfen hat, das können wir jetzt mal wieder auspacken.
Mhm, sehr gut, ja, das kenne ich durchaus auch. Vielleicht zum Abschluss, ihr seid eine Familie, habt eine Familie, ihr habt ein Familienunternehmen. Wie ist die Perspektive nach vorne? Ich habe verstanden, ihr habt keine Investoren, ihr seid nicht unbedingt die skalieren um jeden Preis. Wenn du ganz nach vorne schaust, René, kannst du dir vorstellen, dass einer deiner Söhne, deiner Kinder, ich weiß gar nicht, habt ihr nur Söhne oder?
Eine Tochter, drei Söhne.
Ah, so eine bin ich auch, die kleine Schwester von drei Brüdern. Gibt es so Visionen, dass ihr sagt, das wäre total cool? Also so eine Heritage, ja, so einen dynastischen Gedanken.
Ich glaube zum einen, dass es schon auch eine Bürde ist für die Kinder. Also wir sind ja auch, ja, ich finde, ein Familienunternehmen ist man erst, wenn man das erstmal weitergegeben hat, die erste oder zweite Generation. Das haben wir noch nicht. Wir arbeiten zusammen als Familie in einem Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben noch wahnsinnig viel vor. Also wir wollen schon jedes Jahr zumindest mal was gründen oder was zukaufen. Also wir sind da überhaupt nicht bei weitem nicht am Ende sozusagen. Es geht, glaube ich, gerade erst los, zumindest in meinem Kopf. Haben wir gerade erst angefangen, haben jetzt eine gute Plattform, da weiterzumachen. Aber ich würde niemals nie sagen, dass ich es nicht übergebe. Ich würde aber auch jetzt nicht irgendwo unterschreiben und sagen, ich habe es auf jeden Fall noch. Oder ich halte es mein Leben lang.
Also die Antwort ist, wir haben da keine klare Vision. Und ich erlebe es im eigenen Familienunternehmen. Es kommt ja auch total darauf an, was die Kinder machen. Also was wir wissen, was wir nicht machen wollen, ist zu sagen, liebe Kinder, wir haben hier was Tolles aufgebaut und einer von euch hat jetzt die Verpflichtung, das weiterzuführen. Also das wäre, fände ich, eine Katastrophe, weil das würde ich meinen Kindern nicht antun wollen. Mhm. Und dann ist ja auch noch die andere Seite, hat überhaupt jemand die Qualifikationen und das nötige Interesse? Ja, und das ist ja auch nicht gesagt. Deswegen lassen wir es mal auf uns zukommen.
Was ist das nächste große Thema, was bei euch unternehmerisch ansteht? Was sich schon abzeichnet, wo ihr auch drüber reden wollt und dürft.
Kommt davon, wann dein Podcast ausgestrahlt
wird. Schon was, aber ob wir drüber reden wollen, vielleicht nicht so.
Gibt es eine grobe Umschreibung, die ohne zu spoilern irgendwie eine Idee gibt?
Das ist groß.
Naja, also wir wollen... Nee, das ist, ja, es ist so generisch, dass es wahrscheinlich nicht besonders spannend ist, aber wir wollen natürlich weiter die Techniken, die wir jetzt haben, entwickeln und auf den Plattformen, die wir haben, weitere Dinge tun, weitere Firmen auch gründen, Marken gründen, weiter internationalisieren. Ja, das ist jetzt sehr, sehr vage, aber
Ein Auto ist es nicht.
Nein, ein Auto ist es nicht. Also wir wollen schon auf dem aufbauen, was wir haben. Wir fangen jetzt nicht an, morgen Medikamente zu produzieren oder ja. Es macht schon Sinn, auf dem aufzubauen, was wir an Know-how haben, weil wir jetzt auch sehr viel aufgebaut haben.
Irgendwann im Leben nochmal angestellt sein, Anna? Horrorvision oder ausgeschlossen oder Horror, sag niemals nie.
Horror finde ich generell gar nichts. Ich finde alles kann spannend sein, aber ich glaube nicht, dass es so für mich in den Sternen steht. Ich würde es nicht. Ich liebe schon sehr das unternehmerische Dasein und Entscheidungen treffen zu können und frei zu sein. Das wäre schon meine favorisierte Version. Aber ich sag mal so, wenn jetzt morgen aus irgendeinem Grund alles den Bach abgeht und ich muss mir irgendwo einen Job suchen, dann würde ich auch
das embracen.
Ja, und es kann auch seine Vorteile haben, nicht für alles komplett verantwortlich zu sein und alle Risiken zu tragen, kann auch mal ganz entspannt sein. Also ich embrace das, was kommt.
Schönes Schlusswort von deiner Seite, von dir, René. Noch ein paar Firmen gründen oder vielleicht auch wieder ein Bruder Winzer werden?
Firmen gründen.
Das kam sehr schnell.
Auf jeden Fall Firmengründe.
Okay. Ihr zwei, es war ein wunderbares Gespräch. Ich finde, wir sind auch wirklich sehr in die Tiefe gegangen. Toll, dass ihr so viel Einblicke gewährt habt in euer beider Leben und auch vor allen Dingen in das Unternehmen. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass ich bei euch sein durfte.
Vielen Dank dir. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank, dass wir hier dabei sein durften.
Lieben Dank.
So ganz genau kann ich euch nicht erklären, woher meine Begeisterung fürs Unternehmertum kommt. Naja, schon klar. Also ich bin selbst selbstständig und bin mit einem Unternehmer verheiratet. Aber von meiner Prägung her bin ich ja eigentlich wo ganz anders gestartet als Beamtentochter. Sicherheit, Safety first, war sicherlich auch sowas wie ein Prinzip von mir. Jetzt gucke ich ganz anders auf unsere Arbeitswelt. Und da begeistern mich einfach immer wieder diese Geschichten von Menschen, die schon sehr früh mit vollem Risiko in ein Unternehmen reingegangen sind. Und insofern war die Geschichte von Anna und René, gerade seine Gründungsphase von René, total inspirierend und ehrlich. Und da sind wir, glaube ich, beim spannendsten Punkt in diesem Gespräch. Ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, dass René sich da offenbart, outet, dass er berichtet, schildert, wie es um seine mentale Gesundheit bestellt ist. Das bedeutet wahnsinnig viel Vertrauen und das sind Podcast-Momente, die kann man nicht skripten, die kann man nicht planen, die kann man auch nicht irgendwie als Regisseurin eines Gesprächs vorausdeuten. Und gleichzeitig ist da eine große Dankbarkeit, dass er diese Geschichte mir und damit auch euch anvertraut hat, denn das, was er schildert, erleben viele von uns, erleben viele Menschen, das weiß ich. Und nicht immer ist der Raum und die Möglichkeit, das auch zu besprechen. Und dafür kämpfe ich tatsächlich auch ein Stück, dass unsere Arbeitswelt nicht psychologisiert, aber trotzdem mehr Raum gibt für einen sicheren Ort, ganz sicherlich. Und ihr könnt auch euren Teil dazu beitragen. Bewegt die Gedanken, die ihr hier hört, ruhig, nicht nur in eurem, ihr wisst schon, Herz und Hirn, tragt sie in die weite Welt. Dann können viele Menschen von den Gedanken von Good Work profitieren. Es sind schon eine ganze Menge. Mehr als 10.000 Menschen hören uns jeden Monat. Das ist unfassbar viel. Und ich glaube, jedem würde so ein bisschen Good Work guttun. Was meint ihr? Schaltet wieder ein nächste Woche, Donnerstag, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.